HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Herr Wecker, hallo erstmal.
Hallo.
Sie kommen aus Polen, aber Sie leben in Bremen. Sie schreiben auf Deutsch, wobei Sie uns in Ihren Romanen immer wieder mit zurücknehmen nach Polen. Und das haben Sie auch in Ihrem Roman Der Lippenstift meiner Mutter getan. Der spielt in der tiefsten polnischen Provinz in Masuren in den späten 70er Jahren, wo die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs noch zu spüren sind, wo die Solidarność gerade erst entsteht und die politischen Aufstände noch weit weg sind. Ganz vorne steht kein autobiografischer Roman. Das war Ihnen ganz wichtig, denn Ihre anderen Romane lehnen sich auch immer an Ihre Biografie an. Warum haben Sie es hier so betonen müssen?
Warum? Weil ich es langsam satt hatte, nach zigtausend Rezensionen aus den letzten 15 Jahren, immer dieses Thema so genau literaturwissenschaftlich abzuhandeln. Und natürlich ist das eine kleine Provokation, völlig richtig gesehen, in einer seltsamerweise sehr schönen Rezension der Frankfurter Rundschau, wo sich der Rezensent darüber wunderte, warum schreibt es der Becker überhaupt. Denn natürlich ist dieses Buch auch zum Teil autobiografisch, aber doch so verfremdet, dass ich meine Autobiografie dort gar nicht so richtig wiedererkennen kann. Und wenn man sich mit diesem Buch sehr intensiv beschäftigt, dann wird man zum Beispiel über den Namen des Ortes herausfinden, dass es natürlich um Bartoszyce geht. Dolina Rusz gibt es gar nicht, aber Dolina Rusz, sprich Rosenthal im Deutschen, hieß ja das Städtchen im 13. und 14. Jahrhundert.
Und dort lebt ein Schusterjunge, 15 Jahre alt, namens Bartek, der vielleicht nicht ganz so verrückt ist wie seine erwachsene Umwelt, aber in der Pubertät ist man auch verrückt. Man ist jenseits der eigenen Mitte, die man ja erst zu finden hofft oder auf deren Suche man ist. Und darum geht es vor allem. Ein junger Mann entwickelt sich. Er sucht seinen Platz dort in Dolina Rusz und will diesem Ort gleichzeitig entfliehen. Ist das ein Widerspruch?
Das ist eine gewisse Dialektik. Ich habe sie nicht erfunden. Die kommt mehr oder weniger aus der griechischen Philosophie und findet diese Dialektik unseres Lebens einen totalen Höhepunkt in der Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber eben das Faszinierende ist, an so einem 15-Jährigen oder überhaupt an den 15-Jährigen, unabhängig davon, ob das gescheite Jungen sind oder nicht, sie sind schon immer kleine Philosophen und sie begegnen dieser Welt sehr poetisch und philosophisch und sie wissen das nicht einmal, ja, dass das so ist. Und wenn sie dann klug genug sind, später, wenn sie erwachsen werden, merken sie, welche Poesie sie einmal hatten und was sie verloren haben, wie aus einem Haiku sozusagen Gedicht. Und insofern haben Sie schon recht, da ist eine Art Diskrepanz, große Diskrepanz zwischen zwei Welten, nämlich der Welt der Erwachsenen und eines sehr antirational denkenden jungen Menschen. Das könnte man zum Beispiel autobiografisch nennen.
Wollte ich gerade sagen, da
so habe ich auch gedacht.
Ganz viel Arthur Becker durch.
Also natürlich, weil diese Psychologie muss man als Autor natürlich kennen. Selbst wenn man ein Genie gewesen war, wie Dostojewski oder so, man kannte natürlich eine bestimmte Psychologie der Menschen. Und damit arbeiten alle Autoren. Insofern sind Autoren natürlich auch Verwerter von bestimmten psychologischen Situationen.
Das und eigenen Erfahrungen.
Und eigenen Erfahrungen. Also insofern, deshalb steht da vorne kein autobiografischer Roman, weil diese Schlange beißt sich selber in den Schwanz. Und dann ist das für den Autor auch nicht allzu sehr
spannend,
weil das ist etwas für die Universität. Hermeneutik, für Essayistik, das alte Thema Laokon, also Ästhetik und die ganzen Dinge, wie funktioniert, im Polnischen sagt man Narrator, also der Erzähler, wie steht er zu seiner Welt. Wenn ich mir da Gedanken machen würde, dann müsste ich Essays schreiben und keinen Roman. Und mich interessiert eben doch über diese Funktion der Fiktion herauszufinden, was ist Lüge, was ist Wahrheit, kann man das herausfinden? Und das geht dann natürlich schön an einer Figur, wenn das einigermaßen im Roman funktioniert, die eben noch diese kindliche Fantasie hat.
Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Das heißt, wer Ihre Romane kennt, Arthur Becker, der weiß, dass sich zwischen der oberflächlichen Beschreibung von Handlung ganz vieles versteckt. Philosophisches, theologisches, metaphysisches. Fangen wir mit einer Szene an, die klingt erstmal wie eine Pubertätsfantasie und gab auch dem Roman seinen Titel, Der Lippenstift meiner Mutter. Das ist der Lippenstift von Barteks Mutter, mit dem sich eben dieser 15-Jährige in Situationen, in denen er sich unbeobachtet fühlt, vor dem Spiegel bemalt und dabei tanzt und von seiner geliebten Meryl Streep träumt. Mehr als Pubertätsfantasie?
Ja, das... Gott sei Dank bin ich befreundet mit einem sehr guten Psychiater aus Hamburg. Das ist ein alter Schulfreund. Und neulich haben wir uns sehr über diese sexuellen Themen unterhalten, sehr lange. Unter anderem auch über den Lippenstift. Und er weist immer wieder darauf hin, dass im Grunde genommen die grundlegendsten Sachen, das wissen wir alle, aber wir machen uns das selten klar, im ersten Jahr bzw. bis zum dritten Lebensjahr entstehen. Das heißt, der 15-Jährige hatte schon teilweise eine vielleicht nicht ausgereifte, aber schon sich sehr gut abzeichnende sexuelle Einstellung oder Haltung. Dies muss entstanden sein in dieser Intimität, als er dann eben 1, 2, 3 Jahre alt gewesen ist. Dennoch muss da wahrscheinlich bei ihm was schiefgelaufen sein, weil dieser Lippenstift natürlich so überbordend ist oder übermächtig, natürlich als ein Phallus-Symbol und gleichzeitig so zart. Ja? Und sicherlich sind das auch die uralten Ängste der Männer, vor der sozusagen Enthauptung. Vor der starken Frau und Enthauptung durch die starke Frau, oben und unten sozusagen. Diese Fallungsängste. Klar, aber wissen Sie, wozu hat man dann eben eine Handlung im Roman? Die soll den Leser unterhalten. Und darunter gibt es natürlich diese andere Oberfläche. Insofern habe ich mir erstmal, weil das wiederum kein Essay war, keine großen Gedanken gemacht, sondern einfach losgelegt und mit diesen Symbolen gearbeitet und mich später dann gewundert, was dann alles herausgelesen wurde.
Also ich habe herausgelesen, und das ist aber gar nicht schwer, das herauszulesen, ich habe es ja schon gesagt, Martek will sich aus diesem Spießertum befreien, aus dieser Enge dieses kleinen polnischen Ortes da. Er will endlich sein Mädchen haben, also ich würde jetzt auch psychologisch sagen, er will seine Seele finden. Ja. Also den anderen Teil Animus und Anima, um irgendwann ganz zu werden. Das ist ihm nicht bewusst vermutlich. Jetzt kommt Meryl Streep, die amerikanische Schauspielerin, seine Fantasiefigur, auch noch aus der neuen Welt. Also das ist eine Welt, die er noch nicht kennt. Und er gibt ihr täglich andere Namen. Sie ist also noch nicht benannt. Haben Sie Lust, uns da mal eine Stelle vorzulesen, dass wir auch mal ein bisschen hören, wie Sie schreiben? Und dann sind wir ja da gerade in der Psychologie oder wo auch immer gelandet.
Ja, wir können uns ein bisschen unterhalten lassen von einem kleinen Dialog zwischen der Fantasiegestalt Meryl Streep und Bartek. Bartek fragte nun auf dem Weg zur Werkstatt von Herrn Lupicki seine Freundin, Meryl, wie möchtest du heute heißen? Ich weiß nicht. Am liebsten ist mir, wenn du mich Meryl nennst. Also gut, Meryl. Soll ich dir was sagen? Sie nickte mit dem Kopf und lächelte. Madame, Sie gehen so schön im Schnee. Das Mädchen freute sich, die rothaarigen, knielangen Haare der Geliebten des französischen Leutnants färbten sich plötzlich blond und waren auf einmal sehr kurz, wie bei einem 12-jährigen Jungen. »So gefällst du mir auch, meine Meryl. Vielleicht sollte ich dich ab heute, zur Feier des Tages, da mein Opa Franzose nach Dolina Rouge zurückgekehrt ist, nur noch so nennen. Meryl, meine liebste Meryl.« »Ja, den Vorschlag nehme ich sofort an«, antwortete das Mädchen. »Aber was ist mit Norbert? Warum weint er?« Bartek war so sehr in das Gespräch mit Meryl Streep vertieft, dass er nicht mitbekommen hatte, was mit seinem traurigen Kompagnon los war. Er sah sich Norberts Gesicht kurz an. Seine gerötete Nase lief und Tränen rollten bei der Kälte im Schneckentempo seine Wangen hinunter. »Er weint«, sagte Bartek, »weil er weiß, dass du niemals seine Geliebte werden wirst, denn du liebst mich. Und außerdem ist Norbert hässlich und dumm, was ihm selbst übrigens sehr wohl bewusst ist.«
Jetzt könnten wir natürlich ganz schnell erzählen, wenn wir wollten, wie der Roman ausgeht. Ich sage jetzt nur mal so viel, er geht so aus, Bartek befreit sich, aber auf ungewöhnliche Art und Weise. Würden Sie das so stehen lassen können?
Ja, wir können vielleicht nur das Stichwort verraten, Eskapismus. Das ist natürlich etwas, ein Motto der Jugend, egal ob man dann nun seinen Ort verlässt oder nicht verlässt, im Geiste oder materiell, den Ort der Kindheit verlässt. Auf jeden Fall geht es natürlich, wie in jeder Jugendgeschichte, um den Umgang mit dem Eskapismus, also mit diesem Fliehen und mit diesem Umgang mit dem Fliehen vor der Welt, vor den Erwachsenen, aber ich glaube auch vor sich selbst. Das ist auch natürlich auch ein Gegenpol zu Opa Franzose, der ja auch, und solche Erwachsenen gibt es ja bis heute, also oder immer wieder solche Schicksale, dass manche Menschen ständig auf der Flucht sind.
Also Opa Franzose, ein Eisenbahner und Reisender, der immer wieder zurückkommt an diesen Ort, auch immer wieder weggeht, ihn verlässt, ein Heimatloser, ein Ungläubiger, der laut Schuster-Lupicki, den Sie auch hier erwähnt haben, in dessen Werkstatt sich übrigens die ganze schräge Mischpoke aus diesem kleinen Dorf immer wieder trifft. Auch spannend zu erfragen, warum eigentlich dort. Jedenfalls dieser Franzose streut Gift aus, sodass sie nur noch fliehen wollen, weder leben noch sterben. Welche Art ist dieses Gift, dieses Franzosen, der da von außen kommt?
Franzose ist natürlich, das habe ich mir so einfach ausgedacht während des Schreibens. Ich brauche in meinen Romanen immer Figuren, die mehr oder weniger Heretiker sind und die nicht einverstanden sind mit der Gesellschaft, egal ob das Kapitalismus, Marktwirtschaft, Sozialismus ist, also mit irgendeiner Ideologie, die vorschreibt, eine bestimmte Art zu denken und zu handeln. Und das ist natürlich Opa Franzose. Opa Franzose ist natürlich erwachsen und er weiß, dass es eigentlich, solange man auf Erden lebt, eine konsequente Flucht gar nicht möglich ist, weil man sich mehr oder weniger immer wieder einordnen muss. Er ist ja auch Eisenbahner, das ist sein Weg sozusagen.
Auf der Schiene.
Auf der Schiene. Und im Grunde genommen ist das eine Illusion, weil er ist natürlich unterwegs, aber er ist, wie sie, schöner als der Autor im Buch sagt, auf der Schiene, ja. Naja, und das ist natürlich auch so ein, wie ich finde, vielleicht auch ein psychologisches Spielchen, wo ich mich frage, was machen wir da eigentlich? Wie können wir dieses Problem umgehen? Und ich weiß natürlich, dass es verschiedene Methoden gibt. Es gibt den Zen-Buddhismus, es gibt Katholizismus, es gibt Gnostik. Also viele, viele heilige Bücher, viele Theologen, viele Philosophen und viele Vorschläge, was wir machen könnten, die wir auch natürlich zu Genüge immer ausleben. Aber im Prinzip würde ich sagen, bin ich sehr misstrauisch und glaube nicht, dass das überhaupt auf Erden möglich ist. Das ist natürlich sehr eschatologisch, also da geht es natürlich um die Erlösungslehre, wie, wenn nicht hier, dann wo und wann und wie. Aber das kann ich im Prinzip auch nicht beantworten. Ich weiß zwar vieles und könnte philosophieren, aber ich bin kein Ideologe und möchte nicht missionieren. Aber dennoch, diese Fragen stehen zur Debatte und der Franzose hat sich damit als angeblich gebildeter Mann schon beschäftigt. Und das ist das, was natürlich so jemanden wie Bartek fasziniert. Warum ist er so anders? Warum redet er solche Dinge? Warum ist er nicht wie Herr Lupicki, der einfach seiner Arbeit nachgeht und nichts anderes machen will und denkt wie ein japanischer Samurai-Diener, dass er sozusagen diesen Schuhen, die er jeden Tag repariert, dienen muss? Das sind die Fragen, die, glaube ich, sich jedes Kind fragt. Warum ist die Welt so zusammengeschustert worden?
Ja, und hoffentlich dann weiter auch jeder Erwachsene. Und wir stellen die Fragen auch weiter in unserem Gespräch. Ja. Jetzt, Arthur Becker, erstmal eine Musik, die auch in der Lippenstift meiner Mutter eine Rolle spielt, nämlich Musik von Pink Floyd. Welche Rolle spielt die Musik da?
Im Roman?
Ja.
Die tragende, ich hoffe, dass sie sozusagen den Rhythmus angeben kann, in dem das Buch geschrieben worden ist und dass der Leser das vielleicht auch so genießen kann, wie ich während des Schreibens. Aber das ist schon sehr spekulativ natürlich.
Dann genießen wir sie jetzt einfach beim Hören. Sisyphus Part 2 von Pink Floyd aus ihrer CD Umma Gumma aus dem Jahre 1969. Arthur Becker hat sie sich ausgesucht, mein heutiger Doppelkopf-Gast in HR2 Kultur. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Sie haben gesagt, Herr Becker, diese Musik von Pink Floyd oder Musik von Pink Floyd gibt den Rhythmus in ihrem Roman, über den wir geredet haben, schon in Ansätzen der Lippenstift meiner Mutter vor, den Rhythmus vor in diesem Roman. Warum hat die Musik für Sie selbst so eine Bedeutung? Weil sie eben auch auf vielen Ebenen spielt, wie Ihre Romane auch?
Ja, im Grunde genommen ist die Rockmusik unerträglich. Sie ist zu pathetisch. Und vieles, was ich als Jugendlicher gehört habe, kann ich heute nicht mehr hören. Da kann man lieber Debussy, Chopin oder Jackie McLean oder Miles Davis hören. aber es gibt ein paar Raritäten, die geblieben sind und Pink Floyd gehören unbedingt dazu. Diese Musik ist wirklich zeitlos und wird genauso wie einige Stücke von den Beatles wird sozusagen diese kurzlebige Popkultur überdauern. Und ich hatte das Glück, dass ich eben in den 70ern und 80ern...
Baujahr 1968 sind
Sie, also 68, das ist Ihr Geburtstag. Fiat Bambino. Und ich habe eben das Glück, dass ich in Polen aufgewachsen bin, wo Pink Floyd immer sehr angesehen waren. Und auch ähnlich wie diese Meryl Streep aus dem Kino Musa in Bartoszyce oder aus den vielen Kinos, polnischen Kinos, eine Art Sehnsucht darstellten in diesem grauen Sozialismus, der durch diese Musik gar nicht so grau war, ja. Und ich glaube, wenn ich heute zurückblicke, könnte ich durchaus sagen, dass diese Musik ja nicht nur eine Art Rettung war, sondern eine Bewusstseinserweiterung. Und das ist für einen 14-, 15-Jährigen das Wichtigste, was für Bücher, Schallplatten und so weiter in diesem Zeitalter kommen. Denn das fördert sozusagen das spätere Denken. Und ich hatte dieses enorme Glück, apropos Sisyphus, dass ich mit meinem Freund den Mythos von Sisyphus von Camus gelesen habe und wir darüber diskutierten und in der Küche saßen und auch gleichzeitig dazu eben Pink Floyd hörten. Und das sind Erlebnisse, die kann man heute nicht wiederholen. Selbst nach einer Flasche Wodka oder einem Joint sind wir dazu gar nicht mehr imstande, weil...
Weil wir viel zu sehr in dem Gleis stecken, ja, wie ihr Franzose.
Auf der Schiene, ja, sozusagen. Und das musste man dann natürlich in so einem Roman beschreiben.
Wir haben über Der Lippenstift meiner Mutter eben schon ein bisschen gesprochen. Ein ganzer Kosmos von Figuren kommt uns da entgegen, eine schräger als die andere. Man kann es Arthur Becker unterhaltsam auf dieser Oberfläche lesen und sagt sich dann nur, ach wie skurril und witzig auch. Wie gesagt, man kann, wenn man will, tiefer oder höher steigen, je nachdem, was man da herauslesen kann und möchte. Würden Sie dennoch zusammenfassend sagen, dass es tatsächlich nicht um den Einzelnen geht, den Sie da beschreiben, sondern gerade weil es dieser Kosmos ist, dass es um die Erbärmlichkeit, gleichzeitig die Größe, die Vielschichtigkeit und eben auch die Skurrilität unseres Lebens selbst hier auf der Erde geht?
So würde ich das unterschreiben können, auf jeden Fall. Warum mag ich Romane? Romane können immer mehr Hinweise geben als Gedichte, die sich sehr kurz fassen müssen. Und in diesem Roman Der Lippenstift meiner Mutter gibt es eine Geschichte, die heißt Das Lied von der Perle. Das ist ein gnostisches, poetisches Stück. Das erzählt der Operfranzose dem Bartek. Und das ist ein leiser Hinweis aus der Gnosis für den Leser, worum es eigentlich in diesem Roman geht, nämlich um die Rückkehr zu der geistigen Heimat eines Menschen.
Religio, ich verbinde mich.
Ja, aber es ist ein gnostisches Stück, also ein heretisches Stück. Und diese Geschichte geht so, dass ein Junge losgeschickt wird und er solle einer Schlange die Perle stehlen, die die Schlange seinen Eltern gestohlen hat. Das ist natürlich die Seele und das ist natürlich der Fall der Seele. Und ich denke mal, dass in der Kindheit das schön nachvollziehbar ist, wenn man sie verlässt. Auch schön nachvollziehbar in einem der schönsten polnischen Romane über die Kindheit, Tal de Issa von Czesław Miłosz, spielt in Litauen. Nachvollziehbar ist diese Geschichte vom Hymnus von der Perle, Lied von der Perle. Ja? Das heißt, unser Leben stellt im Grunde genommen im Kleinen dar, worum es im Großen geht. Und wir sehen das auch an unseren modernen Physikern und Astrophysikern, woran sie zurzeit arbeiten. Sie versuchen im Grunde genommen herauszufinden, in diesem Teilchenbeschleuniger bei Genève, bei Genf oder am Himmel, indem sie in den Himmel tief blicken, wo eigentlich diese Heimat sich befindet, chemisch, biologisch, materiell und geistig. Und insofern wird da schon diese alte Geschichte erzählt, ja. Und nur leider bin ich da nur literarisch erfinderisch und ich versuche eine Geschichte zu erzählen. Diese Geschichte ist aber nun mal tausendmal erzählt worden. Man muss aber an sie erinnern, speziell in unseren Zeiten, da doch leider die meisten Menschen, manchmal gehöre ich auch dazu, gar nicht die Zeit sich nehmen können, um sich eigentlich mit diesen wichtigsten Dingen zu befassen. Das heißt, im Grunde genommen haben ja die Buddhisten und Hinduisten schon recht, wir befassen uns viel zu sehr mit unseren Dingen hier, die so vergänglich sind. Und das darf einen Schriftsteller nicht interessieren.
Ja, und wir kreisen immer sehr um uns selbst.
Ja, das bringt ja doch nichts, dass man reich oder arm von dieser Welt geht. Denn das andere, diese Perle, ist viel kostbarer als sämtliche Dinge, die es hier sozusagen gibt.
In Ihrem vorletzten Roman, Wodka und Messer, Lied vom Ertrinken, da geht es auch um universelle Themen, Liebe und Hass, Sehnsucht und Enttäuschung, Rache und Vergeltung, auch universell. Spielt diese von Ihnen gerade erwähnte Perle, Arthur Becker, da auch eine Rolle?
Bestimmt, das war so ein Übergang, der Wodkan Messa-Roman in diese theologisch-philosophisch-agnostische Richtung, wobei das dann natürlich sehr schwierig ist, weil man möchte natürlich Romancier und Geschichtenerzähler bleiben, wie das toll Singer macht oder Faulkner. Das muss natürlich da sein. Wobei im Wodka und Messer ist natürlich ein altes polnisches literarisches Motiv verarbeitet worden, das natürlich auch europäisch ist, aus dem Gedicht von Mickiewicz, Świtezianka, und zwar das ertrunkene Mädchen. Das kennen wir aber von Shakespeare und von der impressionistischen Malerei, also das ist uns nicht unbekannt.
Also die tote Liebe, die nur einem einzigen Menschen gehört. Die unverkäufliche Seele, die ertrunken ist und die es auch nicht wiederzufinden
gibt. Die es nicht wiederzufinden gibt. Der Roman fängt ja mit einem Prolog an, wo es die Rede von Mohnblumen ist. Und Mohnblumen stehen ja für den Schlaf. Also es ist ein sehr, wie ich finde, auch eine orinische Geschichte.
Unbewusstheit?
Unbewusstheit, also das, was uns wunderbar die Psychologie vom Anfang des 20. Jahrhunderts endlich erarbeitet hat, ja.
Warum sind Ihre Geschichten, Arthur Becker, wenn Sie denn doch diese feinen geistigen Inhalte haben, wo auch immer die sich verstecken, warum sind die so derb erzählt? Also ich sage jetzt derb, weil die, wie ich ja schon erwähnte, die Figuren so derb sind, so skurril, so echt schräg, so bunt, so zigeunerhaft, so prall.
Ja, ich habe mich das in letzter Zeit auch ein bisschen gefragt, weil ich damit immer wieder konfrontiert worden bin. Und ich denke mal, das ist natürlich auch der Einfluss der Biografie. Ich bin in einem derben Stück Land erwachsen geworden oder habe dort meine Kindheit verbracht, das ist Masuren. Und ich misstraue den Intellektuellen. Ich finde das manchmal furchtbar langweilig, vor allen Dingen, wenn Schriftsteller von Schriftstellern schreiben. Und der Ich-Erzähler schreibt Bücher, wie das ständig bei Philippe Gian zum Beispiel ist. Es sind Bücher, die ich früher sehr gemocht habe. Bei Henry Miller ist das noch zu ertragen, weil er so viele tolle Geschichten zu erzählen hat. Aber stellen Sie sich mal vor, das wären eben keine derben Geschichten, sondern lauter Intellektuelle. Ich glaube, das würde uns sehr langweilen, weil wir das geradezu kennen. Das Sitzen in der privaten Bibliothek und das Lesen und das Diskutieren darüber. Und so habe ich über dieses Derbe immer noch einen Zugang zu den Menschen, so wie sie direkt in meiner Kindheit und Jugend aufgetreten sind. Außerdem stelle ich das geradezu, diese Berge von Papier, die wir seit 5000 Jahren produzieren, in Frage. Und ich glaube, dass da entscheidender ist in der Tat das Bewusstsein des Individuums, unabhängig davon, wie dieses Individuum gebildet ist.
Wenn Sie die Papierberge in Frage stellen, sind aber dafür Ihre Romane ziemlich dick, Herr Becker.
Ich finde sie eigentlich relativ dünn.
Wodka und Messer, 580 Seiten immerhin.
Das ist doch nichts, was der Faulkner alles geschrieben hat. Oder Dostoevsky. Also, Sie reden jetzt mit mir wie die Verleger. Das Buch soll bloß nicht so dick werden.
Es wird trotzdem gut gekauft und das ist ja auch ein Aspekt.
Ja, so der Leser, solange, ich habe zum Beispiel den neuen Roman von Murakami gelesen, 1000 Seiten. Da könnte man sagen, 500 Seiten Pappe, was soll das kürzen? Aber ich habe diese 1000 Seiten genossen. Es hat mir Spaß gemacht und solange der Leser noch Spaß hat und von 1000 Seiten 900, 800 annehmen kann, dann funktioniert das. Und genauso mit Wodka und Messer. Wenn jemand 300 bis 400 Seiten genossen hat, dann geht das. Schlimmer wird es natürlich, wenn man 50 Seiten gelesen hat und es geht nicht weiter, aber man hat noch vor sich 400 Seiten.
Wir haben jetzt wieder Musik vor uns und das ist auch immer mal wieder ganz gut zum Verschnaufen, auch mit Bewusstheit ausgewählt. Chopins Herz liegt in Warschau begraben, obwohl er in Paris gestorben ist. Sie, Arthur Becker, sind Gott sei Dank noch nicht tot, Sie leben noch, Ihr Herz schlägt noch in Ihrem Körper in Deutschland, aber Sie sind geboren in Polen und es geht immer wieder hin und her. Darüber reden wir gleich und hören erst Chopin. Sind Sie einverstanden?
Einverstanden, sehr einverstanden.
Ivo Pogorelich hat sie hier gespielt. Die vierte aus den Prélude von Frédéric Chopin, die vierte in E-Moll. Arthur Becker, mein Doppelkopfgast in HR2 Kultur, mein Name ist Ulrike Schneiberg, hat diese Musik ausgewählt. sehr polnisch, sehr melancholisch. Ich bin jetzt gerade ziemlich traurig. Machen Sie mich wieder fröhlich, bitte.
Fröhlich an diesem Stück ist natürlich der Iwo Pogorelitsch, der 1980, wenn mich nicht alles täuscht, an dem berühmten Chopin-Wettbewerb in Warschau teilgenommen hat. Und er hat ein fantastisches Konzert gegeben, sehr unorthodox. Und es gab auch zwei, drei berühmte Juroren, die gesagt haben, er müsse eigentlich diesen Preis bekommen. Eine Jurorin hat auch deshalb die Sitzung verlassen, eine berühmte Pianistin, deren Namen ich im Moment nicht erinnere. Und ich kann mich daran erinnern, das hat mich sehr fasziniert, da war ich 12. Dieser junge Mann, ohne Smoking, wie ein Punker oder wie ein Rocker, saß da und spielte so einfach, so wie man Rockmusik spielt, frei von der Hand, diese schwierigen Stücke. Das war sehr beeindruckend. Vor allen Dingen in diesem tiefen Sozialismus, mit dieser Punker-Frisur. Da habe ich mir gedacht, dass Chopin auch anders funktionieren kann.
Ein Geruch von Freiheit.
Genau. Und er ist sehr berühmt geworden, dieser Pogorelitsch, und spielt bis heute, nimmt CDs auf, und das ist einer meiner Lieblinge. Aber wie Sie sehen, auch ein Überbleibsel aus der Kindheit.
Ja. Ist es denn so, dass die polnische Mentalität sentimental ist?
Wie im Nebel, müsste man sagen. Leider haben wir wegen Smolensk dieses symbolische Bild im Nebel. Da ist natürlich etwas dran, und diese Seite hat aber auch sehr negative und sehr positive Auswirkungen auf die ganze polnische Mentalität. Ja, etwas Schönes habe ich neulich gelesen im Czesław Miłosz Essayband Östliches, westliches Gelände über diese Melancholie. Sie komme seiner Meinung nach aus dem Katholizismus zum einen, zum anderen aber ist sie draufgängerisch, sodass der Pole zu großen Heldentaten fähig ist, aber oft das, was ihm sehr nahe ist, übersieht. Und daran stimmt auch sicherlich etwas, was der Miłosz da schreibt.
Sie sind außer Romancier, Lyriker, Essayist, Übersetzer, zudem Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Arthur Becker, heißt es, dass Ihre Romane, zur Lyrik kommen wir noch in diesem Gespräch, aber das Prosa im weitesten Sinn, dass es auch politisch ist, was Sie schreiben?
Ja, dazu habe ich immer wieder ganz einfach gesagt, Schriftsteller müssen politisch sein, denn sie schreiben über die Gegenwart. Und sobald sie die Gegenwart beschreiben, dann haben sie mit Figuren zu tun, die bestimmte politische Haltungen haben. Ich bin natürlich vielleicht schon fast krankhaft beeinflusst durch diese Zeit der Wende. Ja? Und sie hat ja in Polen mehrere Male stattgefunden. Sie hat 1956 angefangen, 1970 in Danzig, dann 1980 noch einmal in Danzig. Also das kann ich alles nicht ausschalten. Und leider ist es so, dass die Politik unser Leben sehr dominiert und auch zerstören kann. Und insofern ja.
Seit 85 sind Sie in Deutschland. Sie haben inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. 1968 sind Sie in Masuren geboren, haben wir schon erwähnt. Das heißt, Sie sind ziemlich früh dort weggegangen, mit 16 oder so.
Ja.
Was war der Grund?
Viele komplizierte Gründe waren das zu der Zeit, die gar nicht so großartig sich anhören. Also meine Eltern waren ja keine großen Dissidenten. Und dennoch waren viele Schwierigkeiten mit der Staatssicherheit da, weil mein Vater Deutsch konnte, nach Deutschland reisen durfte. Und er hatte dann auch immer wieder seltsame Gespräche mit der polnischen Staatssicherheit. Meine Mutter, die in Danzig studiert hat, gerade zu der Zeit, als Solidarność entstand, brachte so viele Materialien, interessante Materialien aus Danzig, wo es dann natürlich um viele Tabuthemen ging, die von den Kommunisten bzw. von der Regierung schön immer unter den Teppich gekehrt wurden, Afghanistan und was weiß ich denn alles, zu der Zeit sehr wichtig. Und natürlich auch diese wirtschaftliche Tristesse der kleinen Provinz, der Alkoholismus der Männer. All diese Dinge haben dazu geführt, dass diese Entscheidung gefallen war. Und ich musste sozusagen in diesem Fluss mitschwimmen, da ich noch nicht volljährig war, und musste meinen Eltern folgen, obwohl der Plan, mein eigener Plan, eigentlich vorsah, ein polnischer Dichter zu werden und kein deutscher Romancier.
Jetzt sind Sie ein deutscher Romancier geworden. Sie schreiben auch ausschließlich auf Deutsch. Wie kam das oder wie ist das überhaupt möglich, wenn man erst wie Sie, Arthur Becker, in der Pubertät anfängt, eine fremde Sprache zu sprechen? Darin so beheimatet zu sein, dass man sich so ausdrücken traut oder sich ausdrücken will? Oder ist sie Ihnen näher als das Polnische inzwischen? Die deutsche Sprache?
Nein, beide Sprachen sind mir sehr nah, denn Polnisch ist ja auch meine tägliche Sprache, in der ich mich unterhalte mit meiner Frau und mit meinem Sohn und auch mit meinen Eltern und Freunden. Und nun sind ja leider schon 25 Jahre vergangen, sodass ich gar nicht mehr merke, ob das Deutsch oder Polnisch ist, das ist Jacke wie Hose geworden. Und ich weiß auch, dass die Dichtung nicht von der Sprache abhängig ist. Sie ist von höheren Dingen abhängig. Ich dachte das früher, dass die Dichtung eigentlich nur in der Muttersprache möglich sei. Aber ich bin nur auch ein Kind unserer Epoche und diese Zeiten haben sich verdammt geändert, sodass nationale Literaturen eigentlich gar nicht mehr so richtig funktionieren. Wir haben, das wissen Sie, in Deutschland so viele Autoren, die zwar auf Deutsch schreiben, aber gar nicht aus diesem Land kommen. Und insofern gehöre ich auch zu diesem neuen Fluss. Wir werden sehen, was im 21. Jahrhundert, wir sind ja am Anfang, was aus dieser Globalisierung der Literatur werden wird, welche Konsequenzen das haben wird. Ich weiß es nicht, welche psychischen Auswirkungen das haben wird, wenn ich 60, 70 werde. Schmerzvoll ist es auf jeden Fall, weil man natürlich etwas verlassen hat, was man nie wieder betreten kann. Allerdings habe ich mir überlegt, da ich schon so viele Bücher auf Deutsch geschrieben habe, ich könnte durchaus wieder zumindest anfangen, Gedichte auf Polnisch zu schreiben. Und das werde ich auch in den nächsten Jahren tun. Aber letztendlich, de facto, wiederhole ich diesen Satz, das spielt keine Rolle, in welcher Sprache man schreibt. Das ist meine Erfahrung der Immigration. Und ich bin da sehr skeptisch, wenn jemand sehr seine Muttersprache vergöttert. Denn in jeder Sprache ist einfach Poesie möglich, wenn man sie ausreichend genug liebt und beherrscht. Und das passiert mir auch mit dem Deutschen.
Ist es denn so, dass Sie tatsächlich das Herz zwiegespalten haben? Wie Chopins Herz, geht es Ihnen ähnlich?
Na, diese Europa hat schon diese Axt da reingeschlagen, nicht nur in mein Leben, sondern die schlimmen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, diese ständigen Völkerverschiebungen, mein Gott, die Franzosen oder Italiener und teilweise auch Deutsche aus Bayern wissen gar nicht, wie glücklich sie sind. Aber
dass sie einfach da bleiben durften?
Dass sie da einfach diese Völkerwanderung nicht mitmachen mussten. Und das ist aber, wie gesagt, nicht unbedingt eine Axt, die ich mir selber da reingeschlagen habe und dass ich so ein Leben führe, wo man fragen kann, war Chopin Pole oder Franzose, war Kopernikus Pole oder Deutscher, ja. Das ist das, was die Welt mit uns gemacht hat und damit muss ich natürlich irgendwie klarkommen.
Keith Jarrett, auch einer, der zwischen den Welten wandert.
Absolut, wie alle Jazzmusiker natürlich. Bei Keith Jarrett ist es so, entweder hasst man ihn oder man liebt ihn. Ich liebe ihn.
Vermute das, sonst hätten sie ihn nicht mitgebracht. Hier Part 2 aus The Carnegie Hall Concert aus dem Jahre 2006. Keith Jarrett war das. In the Carnegie Hall Concert 2006 war er live zu hören. Er war ja immer wieder danach live zu hören. Haben Sie ihn eigentlich mal, Arthur Becker, live erlebt?
Keith Jarrett nicht, obwohl ich so viele Jazzmusiker und so. Nicht, weil ich mich ein bisschen nicht traue, hinzugehen, weil er aus seinen Konzerten eine Art heilige Messe macht.
So ist es. Man muss ganz genau zuhören. Ja, man darf nicht atmen.
Und das ist
anstrengend.
Für einen Ironiker aus Osteuropa ist das zu viel. Also heilige Messe ja, aber bis zu einem bestimmten Grade.
Arthur Becker ist der Ironiker aus Osteuropa, mein heutiger Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Ich heiße schlicht und einfach Ulrike Schneiberg und versuche noch ein bisschen was von Ihnen zu erfahren, Arthur Becker. Sie sind, wie gesagt, seit 85 hier in Deutschland und wir haben gerade über die polnische Mentalität gesprochen. Wie würden Sie die deutsche zusammenfassend beschreiben?
Kurz, Negatives und Positives.
Versuchen Sie es mal.
Also ein, sagen wir mal, Balsam für die Seele, deutsche Seele, das wird der zweite Punkt werden. Der erste Punkt ist ein großes Problem, meiner Meinung nach, in der deutschsprachigen Mentalität. Und das hängt sicherlich mit den zwei schrecklichen Systemen zusammen, nämlich Drittes Reich und Kommunismus, ist das Problem der Denunziation. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt und was leider negativ ist. Das Thema könnte man vertiefen, ob das jetzt die Arbeitsstelle ist oder auch privates Leben.
Mobbing?
Das ist ganz seltsame. Immer wieder hingehen zu der höheren Instanz und sagen müssen, was man eigentlich im Grunde genommen erstmal im Gespräch mit dem Betreffenden klären könnte.
Eine Art Vaterhörigkeit.
Vaterhörigkeit vielleicht, ja. Also man kann natürlich da auch sämtliche Figuren, Archetypen einbauen. Aber das ist leider so und das beobachte ich auch und das vertiefe ich auch in Gesprächen mit meinen deutschen Freunden, die davon auch wissen. Ganz kurz, ne? Aber Das Positive ist natürlich auch, was ich sehr schätze, ist der fantastische Umgang mit Dialektik. Ich meine das jetzt nicht so philosophisch, sondern schon diese enorme Kraft und Energie, jemanden zu akzeptieren. Das fällt zum Beispiel den osteuropäischen Völkern sehr schwer, den Polen. Im Grunde genommen würde ich sagen, Rassismus, wenn man den vergleicht mit dem osteuropäischen, dann stehen die Deutschen sehr, sehr gut da. Und das gefällt mir schon sehr gut. Das ist eine sehr positive Seite. Das ist natürlich auch Ergebnis, dass die Deutschen ihre Hausaufgaben gemacht haben nach 45 und so vieles verstanden haben, welche Wege sozusagen falsch gewesen sind. Und das mag ich an den Deutschen sehr.
Die deutsche Thematik kommt nicht so sehr vor in Ihrem schriftstellerischen Werk. Mhm. Es ist wirklich immer dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Osteuropa und dem Westen. Sie sind Romancier, Essayist und Lyriker. Lassen Sie uns doch mal auf die lyrische Seite des Arthur Becker schauen. Was gibt es da vielleicht noch anderes zu entdecken als in Ihren Erzählungen und Romanen?
Naja, die polnische Tradition, die polnische Lyrik ist sehr philosophisch, verlässt oft die Sprache in dem Sinne als ein Kult oder sagen wir mal als ein Altar für die deutschsprachigen Dichter, die die deutsche Sprache oder die Sprache überhaupt erst einmal so weit erheben, dass nur sie erstmal dastehen muss. Wenn Sie die Gedichte von Herbert oder Różewicz kennen, dann sind das Gedichte, die sehr reduziert sind auf das Philosophische, auf die Message sozusagen, die dort vorhanden ist, immanent in diesen Texten. Das ist auf jeden Fall da und das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Allerdings muss man sagen, diese polnische Lyrik, die mich so beeinflusst hat, ist im englischen Sprachenraum viel berühmter und den englischen Lesern geläufiger. In Deutschland zum Beispiel, das Ganze konzentriert sich mehr oder weniger auf Szymborska und Herbert. Dabei ist eigentlich Miłosz das Zugpferd, derjenige, der die ganzen Zügel in der Hand hält. Und Miłosz müsste man in Deutschland eigentlich viel mehr Leser wünschen.
Und wer ist derjenige, Entschuldigung, wenn ich doch jetzt nochmal zurückkomme, der Sie in der Prosa vor allem beeinflusst hat? Sind das solche Figuren wie auch Grass zum Beispiel oder andere, Grass, die sich mit Masuren und Polen beschäftigt haben?
Sicherlich, Siegfried Lenz habe ich ja in meiner Hoffmann-Kampe-Zeit persönlich kennengelernt. Ein fantastischer, bescheidener Autor, wie wenige das nur überhaupt sind, überall. Aber ich habe eigentlich wenig deutsche Einflüsse und das sind eigentlich mehr doch die Amerikaner, aber auch so komische Amerikaner. Ich meine, Isaac Bashevis-Singer ist kein richtiger Amerikaner, das ist ein polnischer Jude, der Jiddisch geschrieben hat.
Emigranten,
ja. Und Faulkner gehört uns allen sozusagen, aber die beiden würde ich nennen als Prosa-Autoren, wo ich niederknie und sage ja.
Jetzt nochmal zu Ihrer Lyrik, die Sie ja schon als ganz, ganz junger Mensch geschrieben haben. Sie haben mit Gedichteschreiben angefangen.
Ja, ich wollte eigentlich ein Lyriker werden und wollte damit nicht irgendwie einen Beruf haben und entwickeln, sondern wollte einfach nur Gedichte schreiben, im japanischen Garten sitzen und Haiku schreiben. Aber das ist so diese Vorstellung, die man hat. Vorlesen?
Klar.
Ein kurzes Gedicht, passend zu dem Thema der Lippenstift meiner Mutter und der Kindheit. Das Kind auf den Wiesen. Verlacht das Kind auf den Wiesen, trinken wir den letzten Spruch. Er mag trocken bleiben, aber das ist gesund auf der Zunge, bei mir wie ein Priester. Auf den Wiesen lagern meine Träume, doch es ist alles von Gleichzeitigkeit berauscht. Die Füchse warten auf den Winter, das Heidekraut hat keine Angst, sich zu vermehren. Schlösser der Kreuzritter bevölkern die Wälder. Man erwartet nicht, dass es jeden Moment kracht, dass ein Luftschiff abstürzt. Im Herbst sind die Leichen zu penetrant. Es riecht nicht nach Tod und Kleiderschränken. Meine Kindheit. Bis zu den Knien wanderten wir im Dickicht. Schwarze Gummistiefel der Segler, Fischer und Liebhaber trugen wir. Mein Vater und meine Mutter saßen auf grauen Holzbänken. Die Sonne leckte ihre Füße. Da wurde ich geboren. Da war ein Kontinent.
Arthur Becker, das Kind auf den Wiesen. Nochmal eine Reminiszenz an Ihre polnischen Wurzeln. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Die Kindheit, Sie sehen das auch richtig. Es gibt ja nur weniges, was ich über Deutschland geschrieben habe. Die Novelle Die Zeit der Stinte, aber selbst da reisen die beiden nach Masuren. Und Das Herz von Chopin spielt auch komplett in Deutschland, aber der ganze Rest in Polen, ja. Wobei ich denke mal, das spielt ja keine Rolle, wo die Bühne eigentlich ist. Und wenn das eines Tages in den nächsten 20 Jahren nur die deutsche Bühne werden sollte, was ich nicht einschätzen kann, dann wird das so sein.
Also polnische Wurzeln fest verankert, aber der Kopf frei für auch über deutsche Grenzen hinausgehend. Ist das der Arthur Becker von heute?
Ja, und wissen Sie was, wenn wir so darüber diskutieren, ist mir etwas klar geworden.
Was denn?
Ich schreibe doch in der deutschen Sprache. Warum soll noch das, was ich in der deutschen Sprache schreibe, in Deutschland spielen? Ich bin schon in Deutschland, weil ich die deutsche Sprache benutze. Insofern kann ich diese Dinge woanders spielen lassen.
Also Sie schreiben aus Passion. Sie lesen es uns vor, aber Sie singen auch.
Mit Vorsicht, bitte.
Ja, Sie vertonen. Oder beziehungsweise Ihre Gedichte sind vertont. Erzählte Lyrik, neue Geschichten von Arthur Becker heißt einer der neuesten Lyrikbände. Und zu hören ist diese Lyrik mit Le Rabiat, eine Jazzformation. Erzählen Sie noch ein bisschen über die.
In Bremen gibt es exzellente Jazzmusiker, die ich dort kennengelernt habe. Und eine alte Formation, die schon seit 30 Jahren benannt nach einem Roman, berühmten Roman Swim to Birds, lange Jazzmusik gemacht hat, in verschiedenen Jazzclubs in Deutschland und in Europa gespielt hat. Und diese Musiker haben mich mehr oder weniger dazu eingeladen, mit ihnen was zusammen zu machen. Und ich habe diese Einladung, ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, angenommen, weil das ist natürlich eine ganz andere Bühne. Und immerhin sind wir schon in einigen berühmten Jazzclubs in Deutschland aufgetreten. Und darauf bin ich stolz, dass ich als Schriftsteller zum Beispiel im Biggs in Stuttgart aufgetreten bin, wo normalerweise solche Größen spielen wie Wynton Marsalis. Also
Arthur Becker kommt. Auf dem Fuße folgt er.
Ja.
Ein Kiosk mit 11 Millionen Nächten heißt die CD. Und wir hören jetzt natürlich ein Lied, wo wir Sie auch singen hören oder Sprechgesang singend. Wo ich wohne, auch wieder so ein Lied, in dem es um die Wurzeln geht.
So ist es, ja.
Sind Sie denn angekommen in Verden an der Aller, wo Sie leben mit Ihrer Familie?
In Verden an der Aller, ja. Und Verden heißt auf Norwegisch die Welt. Also in der Welt bin ich zwangsweise angekommen durch die Geburt und die Neugeburt in der deutschen Sprache, sicherlich. Aber dann dialektisch, das werden Sie verstehen, das ist die positive Seite der Deutschen, das meine ich, manchmal gar nicht angekommen. Und also es gibt Tage, wo ich ganz ruhig Seppuku machen könnte.
Was heißt das?
Ja, es ist, dass man in dieser Welt gar nicht mehr sein will und sich sagt, weg mit der Welt.
Weg, weg. Und so sind auch die ersten Zeilen dieses Liedes, wo ich wohne, auf Rhodos im Wunschbild. Wofür steht Rhodos?
Ich glaube, für das, was eigentlich das Schönste ist an Europa, wie Europa manchmal schön klingt und angefangen hat. Wir haben ja nicht nur Auschwitz und Srebrenica, sondern Gott sei Dank eben im Wunschbild auch so viele wunderschöne Dinge erschaffen. Und auf Rhodos kann man sie betrachten und das ist unsere Rettung. Also ich glaube wie Faulkner an den Menschen und bin nicht kulturpessimistisch. Ich bin vielleicht kulturpessimistisch, was diese Zyklen angeht, Kulturen gehen und kommen, aber insgesamt glaube ich an den Menschen.
Ein schöner Satz, Arthur Becker. Und ich bedanke mich auch sehr für dieses schöne Gespräch, wie ich finde. Gastgeberin war Ulrike Schnallberg. Wir hören Sie jetzt nochmal, wie ich sagte, wo ich wohne, aus der CD Ein Kiosk mit 11 Millionen Nächten.
Ist nachts im Heroinschleim der kleine Taxifahrer.